letzte Mal damit beschäftigt, dass die Bibel an verschiedenen Stellen von der Belohnung spricht. Die Bibel sagt uns, dass das, was wir für den Herrn tun, beurteilt werden wird und entsprechend belohnt wird. Ein wichtiger Punkt war, dass wir das nicht mit dem Heil verwechseln, mit der Errettung. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir durch Glauben allein gerettet werden, nämlich durch Glauben, durch Vertrauen an das Evangelium, dass wir, wenn wir erkannt haben, dass wir Sünder sind, im Glauben zu Jesus kommen und auf sein Erlösungswerk vertrauen. Und wer auf dieses Erlösungswerk vertraut, der wird gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Warum? Weil Jesus am Kreuz alles Nötige getan hat, um uns zu erretten, und dem können wir nichts hinzufügen. Das heißt aber nicht, dass wir uns dann zurücklehnen und sagen, gut, ich habe jetzt einen Blankoscheck, alle meine Sünden sind vergeben, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Nein, sondern die Bibel fordert uns dazu auf, dem Herrn nachzufolgen, ein Leben in zunehmender Heiligkeit zu leben, ihm zur Verfügung zu stehen und Dinge zu tun, Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Für jeden einzelnen Gläubigen hat er mit einer Gabe ausgestattet und hat Werke vorbereitet, die er tun kann und soll. Somit soll unser Leben einen Unterschied machen in Bezug auf andere Menschen, sowohl in Bezug auf Gläubige als auch in Bezug auf Ungläubige. Sollen wir Menschen sein, die ein Segen sind für andere? Und da können wir uns natürlich auch fragen, inwieweit wirkt sich mein Leben auf das Leben von anderen Menschen aus, im positiven Sinne? Und zwar in Bezug auf die Ewigkeit, in Bezug auf das Reich Gottes. Damit ist es nicht gemeint, ja, bin ich mal höflich zu jemand, helfe ich mal jemand irgendwie weiter, dem Nachbarn zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die natürlich gut sind und wichtig sind. Aber die Frage ist, ob mein Dienst, den ich für den Herrn tue und für andere tue, auch Relevanz hat für die Ewigkeit. Das ist das Wichtige. Und wenn wir das bejahen können, dann können wir wissen, dass wir ja in dem Plan Gottes sind. Wenn wir es nicht bejahen können, dann müssen wir uns fragen, inwieweit sind wir überhaupt gerettet? Das muss sich jeder fragen, weil Paulus sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Jemand, der sich Christ nennt, aber in Bezug auf die Bibel und in Bezug auf den Dienst an anderen keinen Unterschied macht, ist im biblischen Sinne kein Christ. Warum? Weil die Bibel sagt, dass wahrer Glaube, rettender Glaube, auch Werke zur Folge hat. Diese Werke, die retten uns nicht, aber die Werke sind eine Folge von wahrem Heil, von rettendem Glauben. Und die Antwort ist dann nicht zu sagen, ich bin jetzt sehr aktiv und tue alles Mögliche, sondern die Antwort ist, dass man sich nochmal beschäftigt mit dem Evangelium und sich Gedanken darüber macht, ob man wirklich das Evangelium verstanden hat und ob man wirklich die richtige Gesinnung hat, nämlich die Gesinnung Christi. Wir hatten uns mit diesen verschiedenen Aspekten der Belohnung schon beschäftigt und ich wollte jetzt heute noch auf einen Punkt eingehen, nämlich auf die Ewigkeit und auf Verheißungen, die nicht an das geknüpft sind, was wir für den Herrn tun oder nicht, sondern ich möchte heute auf Verheißungen eingehen, die allgemein jedem wahren Gläubigen verheißen werden. Erstmal ist da ein Punkt, den finden wir im Galaterbrief. Und zwar in Galater 4. Vers 7, da heißt es, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also das Thema des Galaterbriefes oder ein wichtiges Thema des Galaterbriefes ist ja, dass die Galater dazu neigten, durch Werke gerechtfertigt zu werden. Also sie haben sich da verführen lassen, in eine Gesetzlichkeit reinzukommen, die nicht biblisch ist. Und im Galaterbrief wird eben erklärt, dass die Errettung, dass das Heil allein aus Glauben ist und dass wir durch Glauben Söhne Gottes werden. Und wenn wir Söhne Gottes sind, dann sind wir gleichzeitig Erbe Gottes durch Christus. Und das ist ein wichtiger Punkt der Schrift, dass jedem wahren Gläubigen verheißen wird, dass er Erbe Gottes ist durch Jesus Christus. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und was erben wir, was erben die Gläubigen? Wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass es hier um die Ewigkeit geht, um das ewige Reich geht, um das ewige Jerusalem geht, um die ewigen Verheißungen, die den Gläubigen verheißen sind. Und die werden wir auch noch genauer betrachten, wenn wir nachher uns der Offenbarung zuwenden. Aber erstmal, wir sind Erben, wir sind Miterben mit Christus, sagt uns eine andere Bibelstelle. Dann schauen wir ins Johannesevangelium, Johannes 14. Ab Vers 1, da lesen wir Folgendes. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Also erstmal möchte er die Jünger beruhigen. Er sagt zu ihnen, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann gibt er die Verheißung der Wohnungen im Haus des Vaters. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, da sagt es Herr Jesus, es gibt viele Wohnungen im Haus des Vaters. Da haben alle Platz. Da haben die Muslime Platz, da haben die Buddhisten Platz, da haben die Hindus Platz, da haben auch die Christen Platz. Da passen alle rein, weil es viele Wohnungen gibt. Aber das widerspricht, diese Aussage widerspricht dem gesamten Abschnitt. Warum? Weil genau da, wo es um den Weg geht, sagt Jesus etwas ganz Bedeutendes. Er sagt in Vers 6 des gleichen Kapitels, er hat ja erst gesagt, wohin ich gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Und dann sagt Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Und dann ist Jesu Antwort, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also Jesus stellt hier ganz klar einen Absolutheitsanspruch. Er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und damit sagt uns die Bibel klar und deutlich, dass es keinen anderen Weg zu diesen Wohnungen gibt, als allein durch Jesus Christus. Und deswegen sind die Wohnungen nicht für Buddhisten und nicht für Muslime oder irgendwelche anderen Religionen, sondern allein für diejenigen, die Jesus als den wahren Weg erkannt haben. Sie sind natürlich in dem Sinne auch für Muslime und Buddhisten, dass ja auch Muslime und Buddhisten aufgefordert werden, an Jesus zu glauben und das Evangelium anzunehmen. Diese Aufforderung, Buße zu tun, umzukehren und das Evangelium anzunehmen, das ist ja eine Aufforderung, die an die ganze Welt ergeht. Die Bibel sagt uns, dass Gott allen Menschen überall gebietet, Buße zu tun. Man könnte jetzt nur sagen, ja, wie ist das, wenn jetzt ein Muslim, der hat das ja noch nie gehört, ist es nicht ungerecht, dass er niemals das Evangelium hört? Da müssen wir uns vor Augen führen, dass auch in solchen Ländern ja Christen sind, die auch das Wort verkündigen, die werden aber sehr oft eben umgebracht, die werden verfolgt, die leiden sehr viel in diesen Ländern, aber es ist nicht so, dass es dort kein Zeugnis gibt. Es gibt ein Zeugnis und das Evangelium wird in die ganze Welt getragen. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass die Bibel nicht sagt, dass jeder Mensch auf der Erde das Recht hat, das Evangelium zu hören. Er soll es zwar hören, wir sollen es in die Welt tragen, aber es gibt keinen Rechtsanspruch, sagen wir mal, das Evangelium zu hören. Aber es gibt etwas anderes, sagt uns die Schrift. Es gibt die Schöpfung. Gott hat sich auch in der Schöpfung geoffenbart. Wenn wir die Schöpfung betrachten, die Werke Gottes, die man überall auf der ganzen Welt sehen kann, da können wir sehen und sollten zu dem Schluss kommen, dass es Gott gibt, dass es einen Schöpfer gibt. Und das sollte den Menschen dazu bringen, zu fragen, nach der Wahrheit zu suchen. Und Jesus sagt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Das heißt, durch dieses Fragen kann ein Mensch dazu bewegt werden, mehr zu suchen und mehr zu erfahren und irgendwann an den Punkt zu kommen, dass er das Evangelium hört. Das sollte die Reaktion des Menschen auf die Schöpfung sein. Die Bibel sagt uns, dass aber das die Reaktion normalerweise nicht ist. Und die Bibel sagt uns, keiner fragt nach Gott. Die Menschen wollen es nicht hören. Und das ist der entscheidende Punkt. Bei vielen Menschen, auch wenn man ihnen einen Evangelisten schicken würde und die ganz klar das Evangelium sagen würden, würden trotzdem noch die meisten Menschen das ablehnen. Deswegen sagt Jesus ganz klar, dass der Weg schmal ist, der zum ewigen Leben führt, und der Weg breit ist, der ins Verderben führt. Und das sieht man ja hier in Deutschland, wo wir alles haben, wo wir Überfluss haben, dass den Menschen das Evangelium gesagt wird und verkündigt wird, und die meisten lehnen es ab, spotten und lachen darüber. Sie lachen letztendlich über Jesus, weil Jesus ja gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und diese Aussage, die passt so gar nicht in unsere Zeit, die will man einfach nicht hören. Ja, wenn man sowas sagt, dann gilt man als überholt und rückwärtsgewandt. Aber die Bibel ist uns gegeben für alle Zeiten. Bis Jesus wiederkommt, sollen die Jünger mit dem Wort in die ganze Welt gehen und dieses Wort weitertragen. Und somit sehen wir, wir haben das Evangelium, es wird uns angeboten und wir sind aufgefordert, auf dieses Evangelium zu vertrauen. Und dadurch werden uns diese Wohnungen im Haus des Vaters verheißen. Wir schauen eine weitere Verheißung an in Offenbarung 21. Verse 3 bis 4. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also hier haben wir die Verheißung an die Gläubigen, dass all das, was uns jetzt Probleme macht, was uns Not macht, was uns Mühe macht, Leid, Tod, Schmerz, Geschrei, all diese Dinge, das wird keine Rolle mehr spielen, das wird vergangen sein. Das ist eine Verheißung, die uns Trost geben soll. Und das größte Geschenk ist natürlich, dass Gott selbst bei uns sein wird. Unser Gott, so wie es hier heißt. Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Der Mensch wird seiner Bestimmung letztendlich gerecht werden, nämlich in ewiger Gemeinschaft mit Gott zu sein. Dazu wurde der Mensch geschaffen, und jetzt, nach dem Sündenfall, lebt der Mensch in der Gottesferne und wird dieser Bestimmung nicht gerecht. Er lebt nicht mit Gott, sondern getrennt von Gott. Und dadurch, dass er getrennt ist von Gott, macht er sich viele Gedanken, und dadurch entstehen auch die Religionen, entstehen die Ideologien, entstehen all die Dinge, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen. Und der Mensch versucht, seine Leere auszufüllen mit anderen Dingen. Hier wird die Bestimmung erfüllt werden, er wird in ewiger Gemeinschaft mit Gott sein, und das wird eine freudige Gemeinschaft sein. Es wird auch keine Langeweile geben in der Ewigkeit. Das wird ja oft gesagt, da wird es langweilig sein, wenn dann die Menschen auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Nein, in der ewigen Gemeinschaft mit Gott wird es nichts Negatives geben, und Langeweile ist ja an sich schon negativ. Das wird es nicht geben. Das Erste ist vergangen, sagt uns die Bibel. Dann immer noch in der Offenbarung, Kapitel 22, Verse 4 bis 5. Ich lese ab Vers 3. Und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das sind die Verheißungen der Bibel. Die Bibel spricht vom ewigen Jerusalem, dass der Wohnort der Gläubigen sein wird. Und dieses Jerusalem ist von den Ausmaßen so riesengroß, dass alle Gläubigen aller Zeiten dort problemlos Platz haben werden, denn die Ausmaße stehen ja selbst in der Offenbarung und werden uns dort beschrieben. Und somit ist das eine Verheißung, die uns auch erfreuen soll. Aber wenn wir diese Kapitel lesen, gerade Kapitel 21 und 22, dann vermissen wir eigentlich auch Dinge oder manche Fragen, die wir uns vielleicht stellen, wie die Ewigkeit sein wird uns, werden uns nicht beantwortet. Es wird zwar gesagt, dass all dieses Negative nicht mehr da ist, aber es werden nicht so viele Details beschrieben über die Ewigkeit, wie zum Beispiel über andere Dinge beschrieben werden. Und eine mögliche Antwort ist, dass wir uns einfach nicht vorstellen können, wie die Ewigkeit sein wird, sogar wenn sie uns erklärt werden würde. Und deswegen wird relativ wenig gesagt und wir dürfen wissen, dass es das Beste und das Schönste sein wird, was wir uns vorstellen können und dass wir dort Gott mehr und mehr erkennen werden, dass Gott uns immer neue Sachen auch über sich zeigen kann und zeigen wird. Warum? Weil Gott ja ewig ist. Er ist also unbegrenzt und wir sind begrenzte Wesen und deswegen gibt es nie irgendetwas oder irgendeinen Punkt, wo wir sagen werden, jetzt haben wir alle Aspekte von Gott verstanden, jetzt gibt es nichts mehr Neues zu erkennen. An diesen Punkt werden wir in der Ewigkeit nicht gelangen. Warum? Weil wir immer Geschöpfe bleiben werden und er wird immer der Schöpfer bleiben. Und deswegen gibt es ein ewiges Staunen, können wir auch sagen, über Gott selbst, das wir erfahren dürfen. Und es ist natürlich vorstellbar, dass das nicht annähernd jetzt beschrieben werden kann, sodass wir es verstehen können. Was wir sehr oft verstehen können, ist den Kontrast zwischen dem Negativen und dem Schlimmen hier auf der Erde und dem Zustand in der Ewigkeit. Denn wir kennen unseren gefallenen Zustand, wir kennen den Zustand dieser gefallenen Welt und so können wir uns vorstellen, wenn das alles nicht mehr da ist, dass das schon ein großes Geschenk ist. Also so viel zu diesem Aspekt, zu der Belohnung. Wir haben hier diese ewige Belohnung und die sagt uns aus, dass Gläubige in ewiger Gemeinschaft mit Gott sein werden. Und ich hatte schon erwähnt, dass manche sagen, dass je nachdem, wie viel jemand geleistet hat auf der Erde, wird er bei Gott näher sein und der andere wird weiter weg sein. Aber das stimmt nicht überein mit dem, was wir hier gelesen haben. Wir haben gelesen, dass wir in Gemeinschaft mit ihm sind, dass wir ihm nahe sind. Wir sind ja durch das Blut Christi nahegebracht. Und deswegen ist es nicht möglich, dass der eine sehr weit weg ist und nur einen Teil des Glanzes Gottes sieht, weil er so wenig geleistet hat und der andere ganz nah dran ist. Nein, sondern wir alle werden uns erfreuen dürfen an dieser ewigen Gemeinschaft mit Gott. Das ist eine allgemeine Verheißung, eine allgemeine Zusage. Und wie nahe wir Gott sind, das liegt nicht daran, wie viel wir getan haben hier auf der Erde, sondern das liegt an dem, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat alles für uns getan. Er hat all das, was uns trennt von Gott, auf sich genommen. Er hat unsere Schuld und Sünde auf sich genommen. Er hat ein vollkommenes Erlösungswerk vollbracht. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Und die Bibel sagt uns im Epheserbrief, wir sind nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Also sein Blut ist es, das uns Gott nahebringt und das all diese Grenzen, all diese Trennung zwischen Gott und dem Menschen aufhebt. Wenn wir darauf vertrauen, auf dieses Erlösungswerk, dann dürfen wir wissen, dass wir die Nähe Gottes jetzt schon haben, im geistlichen Sinne, und dass wir sie dann vollkommen erfahren werden, wenn wir dann bei ihm sind und er in unserer Gegenwart wohnen wird im ewigen Jerusalem. So viel zu dem Thema. Ich möchte jetzt wieder auf den Petrusbrief zurückkommen. 1. Petrus, Kapitel 5 und einen neuen Abschnitt beginnen. Da heißt es ab Vers 5, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So, das ist der Abschnitt, mit dem wir uns in nächster Zeit etwas mehr beschäftigen werden. Es geht hier jetzt um eine weitere Anweisung, es heißt ebenso ihr Jüngeren. Wir hatten vorher bereits die Anweisung an die Ältesten gesehen, ab Vers 1. Das heißt in Bezug auf die Ältesten, dass sie freiwillig Aufsicht üben sollen, dass sie nicht nach schändlichem Gewinn trachten sollen, dass sie mit Hingabe dienen sollen und so weiter. Das hatten wir alles gesehen. Und jetzt heißt es in Vers 5, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Also wir haben hier, um es schon mal zu sagen, erstmal die Aufforderung an die Jüngeren, sich unterzuordnen. Dann gibt es eine allgemeine Aufforderung zu Demut, die an die ganze Gemeinde ergeht, nämlich, dass wir uns unter die gewaltige Hand Gottes demütigen sollen, um zur rechten Zeit erhöht zu werden. Und dann gibt es eine Aufforderung, dass wir all unsere Sorgen auf den Herrn werfen sollen, denn er sorgt für uns. Somit können wir sagen, wir haben das Thema Unterordnung, wir haben das Thema Demut und wir haben das Thema, dass wir unsere Sorgen nicht bei uns halten, sondern auf ihn werfen, dass wir auf den Herrn in allem vertrauen, in allen Lebenslagen. Das werden wir heute nicht alles behandeln können. Ich fange jetzt mal an mit dem Vers 5, wo es heißt, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Die Ältesten, das haben wir bereits gesehen, das sind die Verantwortlichen für die Gemeinde. Und die Jüngeren werden aufgefordert, sich unterzuordnen. Hier ergeht die Aufforderung erstmal nur an die Jüngeren. Warum ist das so? Manche meinen, mit den Jüngeren sind alle gemeint. Das passt aber hier nicht in den Kontext. Vor allem würde es ja bedeuten, dass alle, auch diejenigen, die nicht Älteste sind, aber vom Alter her alt und weise sind, sagen wir mal so, als Jüngere bezeichnet werden. Und das passt einfach nicht. Ja, es kann sein, dass eine Schwester, die schon sehr lange im Glauben ist, sehr reif ist und sehr weise ist und von dem her schon mal nicht jung im Glauben bezeichnet werden kann und auch nicht im Vergleich zu den Ältesten als Jünger bezeichnet werden kann. Deswegen ist es besser, es wirklich so zu verstehen, dass wirklich die Jüngeren angesprochen sind, dass den Jüngeren gesagt wird, ordnet euch den Ältesten unter. Die Frage ist natürlich, warum muss das den Jüngeren gesagt werden? Und da gibt es verschiedene Erklärungen und eine Möglichkeit, die wahrscheinlich ist, ist, dass Jüngere öfters Probleme haben, sich unterzuordnen. Ich denke, Unterordnung ist allgemein, sagen wir mal, ein Problem in unserer heutigen Zeit. Wenn man von Unterordnung hört, dann hört man gleich, ja, das passt ja gar nicht zum Individualismus. Wir sind doch alle Individuen und Unterordnung, das ist ja von gestern. Wie kann man das heute noch von jemandem verlangen, dass er sich unterordnen soll? Die Bibel, und das hatten wir bereits im Petrusbrief gesehen, spricht immer wieder von Unterordnung. Ja, sie spricht erstmal von Unterordnung der Gläubigen unter Gott. Ja, die Gläubigen sind Gott unterworfen, sie sind Gott untergeordnet. Die Bibel sagt sogar, dass wir Sklaven Christi sind, was sich erstmal gar nicht so toll anhört, was aber letztendlich eine wunderbare Wahrheit ist. Warum? Weil es bedeutet, wir gehören dem Herrn Jesus. Er ist der Herr unseres Lebens, er hat unser Leben in der Hand. Aber es heißt natürlich auch, dass wir dem Herrn Jesus gehorsam schuldig sind. Und das ist ein Prinzip der Unterordnung. Dann haben wir Unterordnung unter den Staat. Ja, die Bibel sagt, dass wir der Obrigkeit gehorchen sollen, dass wir praktisch die Gesetze einhalten sollen, dass wir die Gesetze und den Staat nicht verachten sollen, sondern dass wir in dem Sinne vorbildliche Bürger sein sollen, die staatlichen Gesetze beachten und sich dem Staat unterordnen. Und in dem Zusammenhang wird auch ausdrücklich gesagt, dass wir die Steuern zahlen sollen. Ja. Es gibt Menschen, die sagen, warum soll ich Steuern zahlen, wenn die für so schlimme Dinge verwendet werden, wenn die für Waffen ausgegeben werden und so weiter. Die Bibel sagt uns ganz allgemein, wir sollen die Steuern zahlen. Wir sind das dem Staat schuldig und wenn wir in der Steuererklärung tricksen und unsere Steuern sozusagen dann zurückhalten oder einen Teil zurückhalten, dann bestehlen wir den Staat. Dann sollen wir uns unserem Arbeitgeber unterordnen. Ein weiterer Bereich der Unterordnung, der ganz klar von der Bibel gesagt wird. Und natürlich müssen wir dazu sagen, dass das Wort Gottes die oberste Priorität hat, wenn der Arbeitgeber uns sagt, wir sollen etwas tun, was illegal ist, was nicht rechtens ist oder was gegen das Wort Gottes ist, dann sollen wir uns dem Arbeitgeber natürlich nicht unterordnen. Das heißt, diese Unterordnung unter andere Menschen und Personen, die hat klare Grenzen. Wir sind dem Wort Gottes verpflichtet und wir sollen uns nicht von jemand verführen lassen, gegen das Wort zu handeln oder auch gegen das Gesetz, gegen die staatlichen Gesetze zu handeln. Dann soll sich die Ehefrau unter den Ehemann unterordnen. Auch das sagt die Bibel ganz klar. Und die Bibel sagt, innerhalb der Gemeinde haben die Ältesten Verantwortung für die Führung der Gemeinde und dass die einzelnen Gemeindeglieder sich dieser Führung unterordnen sollen. Das bedeutet nicht, dass sie in jedem Lebensbereich sich den Ältesten unterordnen, sondern speziell geht es natürlich hier um die Führung, um Führungsfragen der Gemeinde und nicht um jede einzelne Lebensfrage. Was die einzelnen Lebensfragen angeht, da gilt das, was wir hier weiter unten lesen. Wir sollen uns alle gegenseitig unterordnen. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, also ich denke mal in dem Bereich, handelst du nicht biblisch, und ich sehe, okay, der hat recht, dann soll ich mich dem unterordnen. Das ist egal, ob ich Ältester bin oder nicht. Warum? Weil das Wort Gottes für mich der Maßstab ist, für uns alle der Maßstab ist. Und wir sollen uns alle gegenseitig ermahnen und dazu anleiten, dem Wort Gottes zu gehorchen. Und das ist ja auch ein Wachstumsprozess. Es kann sein, es gibt Dinge, die wir noch nicht erkannt haben, wo wir es wirklich nötig haben, dass jemand anderes uns darauf hinweist, wie wir nach dem Wort Gottes leben können. Und da sollten wir eigentlich dankbar sein und das dann auch annehmen. Also das ist das allgemeine, gegenseitige Unterordnen. Und dann haben wir natürlich speziell die Aufgabe der Ältesten, die Gemeinde zu leiten und zu führen. Und die Einzelnen sollen sich dem dann auch fügen und die Führung der Gemeinde akzeptieren. Die Bibel sagt uns also, dass Gott die Gemeinde nicht allgemein führt, sondern also durch alle Gläubigen führt, sondern dass er speziell dazu Leiter eingesetzt, die er dazu begabt hat, die Gemeinde zu führen. Und er wird diesen Leitern auch die Fähigkeit dann geben, das zu tun. Deswegen ist auch wichtig, diejenigen einzusetzen, die auch wirklich diese Qualifikation erfüllen. Und er wird eben nicht zum Beispiel einer einzelnen Schwester aufs Herz legen, wie die Gemeinde geleitet werden soll. Und oder auch einem einzelnen Bruder, der nicht Teil der Ältestenschaft ist. Das kann dann nicht sein, dass der kommt und sagt zu den Ältesten so, Gott hat mir aufs Herz gelegt, wir müssen jetzt als Gemeinde das und das tun. Sondern da hat Gott ganz klar seine Ordnungen gesetzt und das so eben angeordnet. Also wir brauchen diese Struktur, wir brauchen diese Ordnung und es ist wichtig, dass diese Ordnung auch anerkannt wird, weil sonst gibt es Chaos. Und wir wissen, dass die Bibel sagt, dass der Teufel der Durcheinanderbringer ist, der Diabolos. Diabolos heißt Durcheinanderbringer. Und er bringt gern durcheinander, er bringt nicht nur Gemeinden gern durcheinander, er bringt auch Familien durcheinander. Auch in Familien, wo Gottes Ordnungen nicht eingehalten werden, kann es zu einem Chaos kommen, kann es zu Streit kommen, kann es zur Scheidung kommen, kann es dazu kommen, dass alles in Scherben liegt. Und dafür sind uns die Ordnungen Gottes gegeben, dass wir einen Rahmen haben, in dem wir uns bewegen und den Gott auch segnet. Gott segnet es, wenn die Frau sich ihrem Mann unterordnet und er segnet es auch, wenn die Gemeindeglieder sich den Ältesten unterordnen. Und ihm gefällt es nicht, wenn man hochmütig ist, und das ist genau das, was hier auch zum Ausdruck gebracht wird, dass er dem Hochmütigen widersteht. Die mangelnde Bereitschaft, sich unterzuordnen, das ist Hochmut, nämlich man meint es besser zu wissen, man meint es gut zu wissen oder besser zu wissen als die Ältesten. Und die Bibel sagt uns, und das zitiert ja auch Petrus hier, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Ein Prinzip der Bibel. Deswegen, die Jünger werden speziell aufgefordert, sich unterzuordnen, weil möglicherweise hier die meisten Probleme mit Unterordnung vorhanden sind und bestehen. Das bedeutet aber nicht, dass die anderen nicht aufgefordert sind. Sie sind auch aufgefordert, und das sehen wir an einer anderen Bibelstelle, zum Beispiel Hebräer 13, Vers 17. Wir haben das Prinzip eben in der Bibel, dass diese Unterordnung wichtig ist. Und ja, das gilt allgemein, wie ich gesagt hatte. Und wir haben dann den Übergang zur Demut. Unterordnung bringt Demut zum Ausdruck. Und wir haben das auch im Leben von dem Herrn Jesus, dass er demütig war. Nämlich in Johannes 13, da sehen wir, dass der Herr Jesus den Jüngern die Füße wusch. Johannes 13, das ist die Fußwaschung. Und er nimmt den Schurz und er möchte ihnen die Füße waschen, ihnen die Füße trocknen. Und dann heißt es in Vers 6, da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Also der Petrus hatte diese Sicht von Jesus, Jesus ist der König, der Messias, der Retter. Und er setzt sich jetzt hin und wäscht ihm die Füße. Und das wollte er nicht akzeptieren. Und er sagt aber, wenn ich dir nicht die Füße wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und er sagt dann weiter unten, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also diese Haltung sollen wir haben, dass wir, so wie Jesus bereit war, den Jüngern die Füße zu waschen, dass wir auch so bereit sein sollen, einander zu dienen, füreinander da zu sein und auch niedrige Arbeiten füreinander zu tun. Und der größte Beweis der Demut des Herrn Jesus war in seinem Werk, das er vollbracht hat. Davon lesen wir im Philipperbrief. Das heißt in Philipper 2 ab Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Der Herr Jesus, der König des Universums, der König des Universums, den die Engel angebetet haben, er kommt in die Welt, er wird Mensch. Die Bibel sagt, er nimmt Knechtsgestalt an. Er wird Mensch, er nimmt diese ganzen Schwachheiten des Menschseins an, natürlich ohne aufzuhören, Gott zu sein. Und er ist bereit, sogar zu leiden und zu sterben. Zu leiden und zu sterben für etwas, was er nicht getan hat. Er hat nie eine Sünde getan, er hat nie ein Verbrechen begangen und er ist trotzdem bereit, für Sünde zu leiden. Er ist bereit, Sünde auf sich zu nehmen, nämlich unsere Sünde, wenn wir auf ihn vertrauen. Und so hat er sich gedemütigt. Derjenige, der aller Anbetung wert ist, der Heilige, er war bereit, zur Sünde zu werden am Kreuz. Und das zeigt uns, wie sehr er uns geliebt hat. Das zeigt uns die Liebe Gottes, dass er bereit war, uns zu lieben bis in den Tod, dass er bereit war, wirklich sein Leben zu lassen als Lösegeld für viele. Und wenn wir uns überlegen, dass er wirklich ohne Sünde war, dass er nicht mal jemals einen sündigen Gedanken gehabt hat und dass er jetzt wie ein Verbrecher behandelt wird. Und nicht nur diese Behandlung ist ja das, was so erstaunlich ist, dass er das über sich hat ergehen lassen, sondern er hat ja ausgerufen am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als er am Kreuz hing, wurde unsere Schuld, wenn wir darauf vertrauen, dann wurde unsere Schuld und Sünde auf ihn gelegt und er hat dafür gesühnt und er hat diese Trennung von Gott erduldet, in der wir alle waren. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch, weil er Sünder ist, getrennt ist von Gott und dass er geistlich tot ist. Deswegen sagt der Herr Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben. Er hat kein göttliches Leben in sich und diese Trennung, die durch die Sünde kam, hat der Jesus auf sich genommen, indem er ans Kreuz ging und unsere Schuld und Sünde auf sich nahm. So sehr hat er uns geliebt. Und das muss wirklich etwas sehr Schlimmes für ihn gewesen sein. Ich denke, das war schlimmer für ihn als all diese Misshandlungen, dass er angespuckt wurde, dass er ausgepeitscht wurde, dass er geblutet hat. Das war schlimmer als all dieses, die Tatsache, der Gott verlassen hat, dass er ausgerufen hat dann, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das musste sein, um eben uns zu erlösen und um diese Beziehung zwischen dem Menschen und Gott wieder herzustellen. Also das ist die Demut und das ist das Vorbild, was er uns hinterlassen hat. So sollen wir handeln, so wie er gehandelt hat. Zum einen, wie er es mit der Fußwaschung ausgedrückt hat und dann auch, wie er es ausgedrückt hat, indem er selbst ans Kreuz gegangen ist. Nun können wir ja sagen, okay, das ist alles schön und gut, das ahme ich nach. Und ja, oder wir ahmen oder versuchen das umzusetzen, was uns die Bergpredigt sagt, unsere Feinde zu lieben und so weiter. Und dann führe ich ein gutes Leben. Es haben manche versucht, die ohne Glauben waren, die keinen Glauben hatten, sie haben versucht, das nachzuahmen und haben menschlich gesehen gewisse Erfolge damit auch gehabt. Menschlich gesehen. Aber etwas nachzuahmen heißt noch lang nicht, dass Christus wirklich in uns ist. Und das ist das Entscheidende. Wir können das Leben Gottes nur leben, wenn Christus in uns ist, wenn wir wirklich eine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus haben. Und wie kommen wir zu dieser lebendigen Beziehung? Das hatte ich schon erwähnt. Indem wir in dem Bewusstsein, dass wir unfähig sind, uns selbst zu retten. Dass wir unfähig sind, uns in den Zustand des Heils zu versetzen oder unsere Sünden abzuwaschen oder in irgendeiner Weise wieder gut zu machen. Wenn wir in dem Bewusstsein, dass wir wirklich Sünder sind und Gericht verdient haben, dass wir in diesem Bewusstsein zum Herrn Jesus kommen, uns von ihm retten lassen, auf ihn vertrauen, auf sein Evangelium, auf seine Gnade, auf das, was er für uns getan hat. Nur so können wir gerettet werden und der Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer also in dem Bewusstsein, dass er verloren ist und dass er Rettung braucht, dass er Erlösung braucht, in diesem Bewusstsein, in diesem Wissen zu Jesus kommt und sich in seine Arme wirft, zu ihm kommt, der wird von ihm nicht abgewiesen werden, sondern der wird dieses Erlösungswerk in seinem Leben verwirklicht sehen und er wird verändert werden durch die Gnade des Herrn Jesus. Das ist das, was er verheißen und das ist das, was er versprochen hat. Und die Bibel sagt uns, wenn wir das nicht annehmen, wenn wir das nicht akzeptieren, dass wir dann Gott zum Lügner machen, dass wir dann sein Zeugnis nicht ernst nehmen. Denn er hat in seinem Wort gesagt, so ist es, so sieht es aus. Und wenn ihr darauf vertraut und daran glaubt, und das ist rettender Glaube, indem wir uns ihm in die Arme werfen, auf sein Erlösungswerk vertrauen. Und dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass wir neues Leben von ihm bekommen. Und nur dann bekommen wir die Gesinnung Christi und werden befähigt, auch sein Vorbild nachzuahmen. Warum? Weil es nicht ein reines Nachahmen ist, sondern es ist eine Veränderung, die von Herzen kommt, die von innen herauskommt. Und durch seinen Geist und durch seine Gnade werden wir dann befähigt, das zu tun, was ihm wohlgefällig ist. Das geht nicht durch rein äußerliche Handlung, sondern erstmal muss unser Herz in die richtige Beziehung zu Gott gebracht werden. Und dann werden wir befähigt, eben ihm zu dienen und die wahre Demut zu haben und keine gekünstelte und keine vorgespielte Demut. Und dann heißt es, wird er uns erhöhen zur rechten Zeit. Ich denke, wir werden uns damit noch weiter beschäftigen in den nächsten Predigen. Und dann werde ich auch auf den anderen Punkt nochmal eingehen. Vielen Dank.